In Gedanken schlagen wir auf ein grosses, altes Buch. Es ist gefüllt mit Namen. Ein Taufbuch ist es. Beim drin umblättern lesen wir flüchtig einen Haufen Namen. Namen von Kindern, die getauft worden sind. Diesen Namen hier, den kennen wir doch. Johannes, Chrysostomus, Wolfgangus, Theophilus, Mozart. Interessant, wer man da alles findet. Doch uns interessiert hinten ein anderer Name. Dafür müssen wir ziemlich weit hinten blättern. Unter J. Da. Josephus Franziskus, der Eltern Franz Mohr und Anna Schäuberin. Wer verbirgt sich wohl hinter dem Namen? Und welche Geschichte mit ihm? Josephus Franziskus. Wir verlassen das Archiv in Salzburg, Österreich und richten den Blick gegen Norden. Am Fluss Salznachts darauf erreichen wir dann von Salzburg aus das österreichische Dorf Oberndorf. Wir schreiben das Jahr 1818. Der Fluss Salznacht trennt das Dorf in zwei Hälften. Noch vor ein paar Jahren haben die auf dieser Seite und einer auf hiesiger zusammengehört. Zu einem Dorf. Doch der Krieg, wir nennen sie die Napoleonischen Kriege, hat die Bevölkerung getrennt. Vor zwei Jahren, 1816, ist im Münchner Vertrag festgehalten worden. Die zwei Dorfhälften werden getrennt. Westseitig gehört man jetzt zu Bayern. Ostseitig bleibt es österreichisches Land. Im österreichischen Teil des Dorfes steht die Kirche, St. Nikola. Es ist der 24. Dezember. Viel Schnee ist gefallen. Da versammeln sich Frauen und Männer, um für die Christnachtfeier am Abend alles parat zu machen. Oder die Priester stogeln in noch alten Kirche um. Im Pfarramt steht dann ein junger Priester. Er ist erst 23. Das ist unser Josephus. Wir haben ihn Josef Mohr genannt. Neben ihm waltet auch noch der Altpriester im Dorf. Hochwürden Nöstler. Dem Josef, dem jungen Priester, ist es nicht wohl, wenn er an den heutigen Abend denkt. Lang hat er sich überlegt, was er in der Predigt am heiligen Abend sagen könnte. Das Land ist verwüstet. Jahr von Krieg, von Hungersnot, Missernten, Seuche und bitterer Armut liegt hinter der Bevölkerung. Was will er da schöne und grosse Worte verlieren. Auch die schönsten Worte vor Weihnachtspredigt tönen hohl in seinen Ohren. Und dann kommt dazu, dass es ihm vorgeschrieben ist, die Messe auf Latinisch zu halten. Was versteht die Bevölkerung schon davon? Ein stiller Kampf dreht unser junger Mann in sich innen aus. Er will Gott dienen, von ihm erzählen. Auf der anderen Seite hat er die Priesterweihe empfangen. Und damit ist ihm so vieles vorgeschrieben. Eben auch, dass er die Messe, die Gottesdienste, auf Latinisch abhalten muss. Aber was ist der Weg? Wie kann er beidem gerecht werden? Und gerade jetzt hat doch die Bevölkerung Gott so bitter nötig. Aber bei allem Hin- und Herdeichen, in allen nächtlichen Stunden, wo er in seiner Studierstube verbringt, weil er keinen Schlaf findet, kommt ihm keine Lösung in den Sinn. Gott, was soll ich denn machen? Wie kann ich von dir erzählen, wenn alles nur auf Lateinisch ist? Dabei ist dem jungen Priester natürlich auch bewusst, dass er erst ein Jahr in der Kirche St. Nikola dient und dazu noch als Hilfspriester. Sein Pfarrkollege, hochwürdiger Nössler, schaut auf jede Fingerbewegung des Jungen. Er darf nicht von sich aus Vorschriften in den Wind schiessen. Das alles geht dem Josef Mohr durch den Kopf bei den Vorbereitungen auf einen Heiligabend in der Kirche. Aber plötzlich gibt es eine helle Aufregung. Mäus! Ja, das ist nichts Neues in der Kirche, dass es Mäus hat. Aber was ist denn los? Der Josef geht schauen. Jetzt sieht er den Schaden. Der Balg vor Orgel ist völlig zerfressen. Nein! Ausgerechnet am Weihnachtsabend geht die alte Orgel ihren Geist auf. Wegen Mäus. Helle Aufregung unter den Helfern. Alle schauen jetzt erwartungsvoll zum Priester. Was jetzt machen? Eine Christnacht ohne Orgel? Ohne Singen? Unmöglich. Der Josef Mohr weiss im ersten Schreck auch keine Lösung. Er schickt seine Helfer wieder hin und murmelt, er werde sich da etwas einfallen. In seiner Verzweiflung geht er hin und kann kaum mehr einen klaren Gedanken fassen. Eine Messe ohne Singen. Eine Weihnachten ohne Singen, das geht nicht. Und dazu ist es seine erste in Oberndorf. Es brauchte ein Lied, das man mit Gitarre vortragen könnte. Denn das ist das, wo er Gitarre spielen kann. Da kommt ihm auf einmal eine Idee. Er steht auf, packt seinen Mantel und steckt noch heute ein Blatt Papier in seine Tasche. Schon ist er aus dem Haus. Er läuft ins Nordöstlich, ins benachbarte Arnsdorf. 8 Kilometer ist er unterwegs im tiefen Schnee. In Arnsdorf lebt ein guter Freund von Josef Mohr. Es ist der dortige Lehrer, der Franz Gruber. Die zwei jungen Männer haben einander gelernt kennen, wo der Josef auf Oberndorf kam. Denn sein Freund ist nicht nur Lehrer, er ist auch Organist. Und als Organist hat er in der ganzen Gegend die Gottesdienste musikalisch begleitet. Ein Jahr später hocken die zwei in der Stube am Tisch. Beide brüten sie über dem Stück Papier, das der Josef Mohr mitgebracht hat. Es ist ein Gedicht. Es ist ein Gedicht, das unser Josef vor 2 Jahren gedichtet hat. Es sind 6 Strophen. Jede Strophe fängt an mit dem Wort «Stille Nacht, heilige Nacht». Ob er nicht dazu könnte, eine Melodie komponieren bis heute Abend, fragt Josef seinen Freund. Vielleicht für 2 Solostimmen und für einen Chor, aber eben mit Gitarrenbegleitung. Der Franz Gruber ist sofort bereit, seinem Freund aus der Klemme zu helfen. Noch am gleichen Tag vertont er das Gedicht. Jetzt ist es nur noch darauf abgekommen, ob die Melodie auch dem Josef gefällt. Ja, sie gefällt ihm. Die kann man vortragen. Und so fangen sie an üben. Im Tagebuch von dem Freund Franz Gruber ist dann später zu lesen, es sei nur eine einfache Komposition ohne besondere Bedeutung. Und so wird an diesem heiligen Abend 1818 in der Kirche St. Nikola in Oberndorf, Österreich, anstelle von Orgeln das Lied vortragen. Stille Nacht, heilige Nacht. Alles schläft. Einsam wacht nur das traute heilige Paar. Der Josef Mohr übernimmt die Gitarrenbegleitung und singt Tenorstimme. Sein Freund, der Franz Gruber, singt Bass und dirigiert den Kirchenchor. Der Chor singt jeweils die beiden Schlussversen der 6 Strophen. Stille Nacht, heilige Nacht. Tönt es da zum ersten Mal durch eine kleine Dorfkirche am Heiligen Abend. Ein paar Jahre später nimmt eine Familie Reiner aus dem Tiroler Zillertal das Lied in ihr Repertoire auf. Sie tragen es zuerst nur in der Region vor und er im ganzen Land. Dabei streichen sie aber 3 Strophen. Übrig bleiben die 1., die 2. und die 6. 1822, also 4 Jahre nach dem Geschehen in der Kirche zu Oberndorf, darf die Gesangsfamilie das Lied sogar vor dem Kaiser Franz und dem Zar von Russland vortragen. Diese hohen Herren sind begeistert. Auf ihre Empfehlung her darf die Familie in ganz Europa an den Höfen auftreten. Sogar nach Russland werden sie eingeladen. Von England aus erreichen sie dann nach einer Schifffahrt über den Atlantik New York, wo sie in der Trinity Church das Lied das erste Mal auf Englisch vorsingen. Später wird das Lied in die wichtigsten Gesangsbücher aufgenommen und findet den Weg bis in unsere Zeit. Heute, auf einen Tag genau, sind es 200 Jahre her, dass das Lied aus einer Notsituation heraus komponiert worden ist. Mittlerweile wird sie über 300 Sprachen gesungen, weltweit, so auch heute Abend. Ja, Moment, aber jetzt haben wir etwas übersprungen. Wer dann zumal in dieser Kirche zu Oberndorf gehockt ist am Heiligen Abend, hat etwas ganz Besonderes erlebt. Wo der Priester und der Lehrer für ein Hocken mit der Gitarre auf ein Affen singen, ist es den Leuten, als passierte ein Wunder. Sie verstehen, was gesungen wird. Sie verstehen die Worte, eine Sensation. Andächtig hören sie zu. Jetzt nicht mehr, weil es sich gehört, sondern weil sie wollen. Und diese Botschaft von diesem Lied geht tief in ihr Herz rein. Stille Nacht, heilige Nacht. Heute Abend ist ein besonderer Abend. Die Kanonen vom Krieg sind still. Sie schiessen nicht mehr. Stille Nacht. Das Geschrei vom Alltag verstummt. Stille Nacht. Gott kommt auf die Erde. Heilige Nacht. Gott selber ist unter den Menschen. Heilige Nacht. Gottes Engel bevölkern die Erde in dieser Nacht. Alle dunklen Mächte, alle Dämonen, gefallene Geister müssen gehen. Zwar ein Licht lässt sich auf der Erde nieder. Denn das kleine Kind, das in der Futterkrippe liegt, ist der Heiland. Aus diesem Kind wird ein Mann, äußerlich Mensch, innerlich göttlich, aus einer anderen Dimension. Er ist Christus. Christus, der Gesalbte. Der auf dem Thron sitzt. Der mit dem Namen, der über allen anderen Namen steht. Huch, dabei kommen wir selber zu zittern. Vor dem Jesus Christus werden sich mal alle Knie beugen. Denn, wenn er zurückkommt, am Ende der Zeit. Und in meinen Augen, so wie ich Zeitzeichen interpretiere mit Hilfe der Bibel, wird das nicht mehr lang gehen. Wir leben in letzter Zeit. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Der Jesus Christus, der die Bibel davon redet, existiert. Er ist übermenschlich. Gott selber. Und er ist der einzige Heiland, der einzige Retter für unsere Welt. Und solange es noch Zeit ist, rufen und greifen nach dem Christus. In der zweiten und dritten Strophe hat Josef Mohr dichtet: Christ, der Retter, ist da. Da uns schlägt die rettende Stunde. Sagenhaft, durch den jungen Priester hat Gott Grosses geschehen. Weil von da an hat man gegen mehr Lieder auf Deutsch angefangen singen. Es ist so ein geniales Bild. Durch kleine Mäuse hat Gott Grosses geschehen. Er hat Mäuse gebraucht für seinen Plan. Er hat ein Dorf gebraucht in Österreich. Er hat einen jungen Priester gebraucht, einen jungen Lehrer. Am Anfang haben wir in diesem Taufbuch umgeblättert. Und der Grund, warum der Josef Mohr erst auf der hintersten Seite zu finden ist, ist folgender. Der Eintrag von diesem Taufkind, Josephus Franziskus, ist abgesondert von den anderen. Er ist im Anhang aufgeführt, weil er ein uneheliches Kind ist. Seine Mutter bekannt, sein Vater ein Fahnenflüchtiger, also einer, der im Krieg davongelaufen ist, eine Straftat. Er ist niemand zu dieser Frau zurückgekommen, die er mit ihr ein Kind hatte. Der Josef hat seinen Vater nie gekannt. Und Theologie hat er nur studieren dank einem gut betuchten Freund, der ihn unterstützt hat. Und jetzt noch etwas Interessantes. Der Altpriester, Hochwürden Nöstler, wie er sich genannt hat sich immer wieder beschwert über den jungen Kollegen. Der Mohr entspreche nicht den gängigen Vorstellungen eines Priesters. Dessen Wesen ist jugendlich, hingegeben, burschenmäßig. Er geht mit der langen Tabakspfeife über die Gassen und er scherzt. Gott braucht eine Melodie, die einfacher nicht könnte sein. Der Lehrer hat ja selber geschrieben im Tagebuch, eine einfache Komposition ohne besondere Bedeutung. Heute ist das Lied auf der Liste vom immateriellen Weltkulturerbe von UNESCO. Das bekannteste Weihnachtslied überhaupt. Das ist Weihnachten. So funktioniert und handelt Gott. Im Kleinsten fängt etwas an und daraus wird Grosses. Im Kleinen ist er in der Krippe gelegen. Er, der Christus, Herrscher über das Universum. Und so werden auch in dieser Adventszeit und spätestens an Weihnachten unzählige Menschen in die vertraute Melodie einstimmen. So ist es in der Zeitung gestanden. An Heiligabend, wenn die Dunkelheit über die Landschaft geht und nur noch die Kerzen die Kirche erhellen, spüren wir etwas von dieser heiligen Nacht. Amen.